sag nochmal, was du vorhin gesagt hast, das ist darum das schönere Schlusswort.
Strumpf?
Nein.
Hebet.
Herzlich willkommen zur 17. Folge von Chick Chat. In diesem Podcast reden wir über Chicklit. Das sind die Bücher mit den kitschigen Covers, die in den Bestsellerlisten immer ganz oben sind, ohne dass irgendjemand zugibt, dass er sie gerne liest. Historische Romane, Frauenschicksal mit Happy End, Liebesgeschichten oder wie wir gerne sagen, der Schlager der Literatur. Ich bin Miriam, vis-à-vis von mir hockt Nina. Wir sind von Bookhead, das ist der Rock'n'Roll Bookshop von unserem Musikblog Rockhead. Heute reden wir über das Buch «Bella Donna» von Catherine Aurel, erschienen beim Penguin Verlag.
Danke, Miriam.
Du hast ein Zungenbrechen.
Ja, aber sie heisst ja auch nicht wirklich Catherine Aurel.
Stimmt.
Sondern Clara Jahn oder eben vielleicht auch nicht.
Vielleicht auch Julia Krön, wir wissen es nicht genau. Mal, das wissen wir, glaube ich, gell? Ja, das ist der richtige Name.
Das ist eben die Superfrau, die Historikerin aus Frankfurt, sie kommt aus Österreich und wohnt jetzt in Deutschland und schreibt irgendwie ein Buch pro 2 Monate.
Ah, ist das so?
Nein, ich weiß es nicht, aber es gibt so viel von ihr.
Ja, wahrscheinlich mehr als man denkt, weil sie eben unter anderen Namen rauskommen. Und ich weiß auch nicht, Catherine Aurel oder ob man Catherine Aurel sagt, das wissen wir jetzt halt alles nicht so genau.
Aber ich habe noch etwas anderes. Du hast gesagt, Schlager der Literatur. Das haben wir ja gesehen.
Ja.
Und ich habe eben uns ein Geschenk gemacht. Und zwar habe ich auf dieser Plattform Cameo, habe ich uns, wie sagt man dem, habe ich einen Glückwunsch gekauft. Und zwar von der Dolly Alderton. Das ist eine Schriftstellerin, die wir auch gerne haben, aus London. Sie hat Ghosts geschrieben, oder Ghost?
Ja, ich glaube eben Ghost.
Und das andere Buch,
Geist.
Alles, was ich weiß über die Liebe. Es ist auf jeden Fall auch super.
Ja.
Und sie hat uns eben viel Glück gewünscht für die zweite Staffel. Und ich habe dann eingeben, also ich habe ihre, da musst du kaufen. Da kann man nachlesen, übrigens auf cameo.com. Und ich habe ihr schreiben, was wir da machen. Und dann habe ich gesagt, wir haben einen Podcast namens Chick Chat und wir reden eben über den Schlager der Literatur. Und habe dann nicht gewusst, was Schlager heisst auf Englisch. Und habe es gerade dann machen und dann einfach gesagt, Pop, glaube ich. Und sie hat, ich lasse es schnell, abspielen. Also nein, einfach, was sie gesagt hat.
Where you discuss Chicklit, the pop songs of literature. Fuck, I love that.
So schön.
Songs of literature.
Ja.
Fuck, I love that.
Oh, ja, merci vielmals für das Geschenk im Fall. Und du hast es ja eigentlich auch für eine gute Sache gemacht, gell?
Ja, sie hat das einen Tag lang gemacht und der Erlös geht auf Afghanistan, also für an-afghanische Frauen.
Das finde ich eigentlich noch einen schönen Übergang zum heutigen Thema, oder? Also nicht afghanische Frauen, aber sicher Frauen. Ja. Ja. In unserem Fall italienische Frauen, die schon lange nicht mehr leben. Aber weißt du, sie tut zuerst heute schnell Wein einschenken. Ist das gut? Vielleicht noch schnell zum Wein. Das ist wieder von unserer Lieblingsbuchhandlung, kann ich mal sagen, Weinhandlung Tralala. Ist natürlich aus der Toskana, weil das Buch, das wir auf heute gelesen haben, in Florenz spielt.
Genau, also es ist ja einfach eine Buchhandlung, wenn man die Etikette immer so studieren muss.
Ja.
Vor allem wir, die nicht rauskommen, wie wir. Und wie heisst der Wein?
Ja, Pacina.
Pacina.
Das sollte jetzt wissen, nach ein bisschen italienische Lektionen.
Auf jeden Fall kommt er aus der Toskana.
Genau.
Und er ist gut, hat man uns versichert. Ja. Wir sehen es. Unser Buch und unsere Frauen und auch Männer, die leben im 15. Jahrhundert und zwar, also konkret fängt es an im 1469 in Florenz.
Und ich muss jetzt da gerade schnell gestehen, dass meine vierte Notiz, die ich zu diesem Buch gemacht habe, also ist im Nachhinein sehr dumm. Warum 1469, habe ich mich gefragt. Weil ich extrem lange nicht gecheckt habe, dass das
historisch im wahrsten Sinn des Wortes ist.
Du hast eben wie ich ganz lange nicht vorne die Liste angeschaut, das Personenverzeichnis.
Genau.
Das habe ich auch einfach überblättert, weil ich gefunden habe, ja.
Genau, das ist mir genau gleich gegangen. Und dann habe ich einfach gedacht, ich lese jetzt einen Roman, der jetzt beliebig irgendwo hergesetzt wurde, ja. Aber ist ja überhaupt nicht beliebig.
Also in diesem Personenverzeichnis hat es etwa 20, 30 Leute. Und die meisten sind mit Sternchen versehen. Das heisst, es hat sie wirklich gegeben.
Mhm.
Gut, aber komm, hören wir mal, um was es in diesem Buch geht.
Genau, das ist gut.
Ich
mich auch stossen. Ja. Noch gerade vorher, bevor wir sagen, wer es ist, auf den Klappentextleser an.
Florenz, 1469. Die Zeiten, als Cosima Bellani von Männern umschwärmt wurde, sind vorbei. Die Schönheit der alternden Kurtisane beginnt zu schwinden und sie fürchtet um ihre Zukunft. Als die junge adlige Simonetta sie in Liebesdingen um Rat bittet, hat Cosima eine verheißungsvolle Geschäftsidee. Sie will fortan Kosmetik herstellen, denn der Handel mit Pulver und Salben, Bleiweiß und Lippenrot floriert. Simonetta wird mit ihrer Hilfe zur schönsten Frau von Florenz. Nicht nur der einflussreiche Giuliano de' Medici, auch der aufstrebende Maler Sandro Botticelli liegen ihr zu Füßen. Doch dann bricht ein erbitterter Machtkampf um die Stadt aus. Und Cosima und Simonetta werden in eine Intrige verwickelt. Bald handelt sie nicht nur mit erlesenen Schönheitsrezepturen, sondern auch mit Geheimnissen.
Okay, danke Stefan Büsser.
Ja, merci vielmals.
Wir kennen ihn vielleicht unter Büssi. Und er hat bis gestern oder bis vor zwei Tagen bei Radio SRF moderiert, was er in Zukunft macht.
Mhm. Und er hat in seinem Endspurt noch diesen super Klappentext gelesen. Das freut mich wirklich extrem. Doppelt, weil ich mich gefreut habe, dass der Büssi das macht und auch, weil ich einen super Klappentext gefunden habe, tatsächlich.
Das auch. Und nochmal schnell zum Büssi. Eben, er hat irgendwie wahrscheinlich 100'000 Sachen gehabt, weil er da, am Polder oben vom Baschi ist er ja auch noch gesehen.
Ah ja.
Ja, und hat uns den Klappentext gelesen. Mhm. Und was wir eben auch noch sagen müssen, er ist ja auch ein Podcaster und er fängt nächste Woche, also am 7. September, seinen Podcast mit seinen beiden Kollegen wieder an und der heisst jetzt nicht mehr Quotenmänner, sondern Comedy-Männer. Mhm. Also, hört rein.
Ja, ich wollte noch etwas zum Klappentext sagen. Und jetzt habe ich gedacht, eigentlich möchte ich auch noch etwas zum Büssi sagen, um ihn noch etwas zu würdigen. Ja. Aber es kommt mir gerade nicht in den Sinn. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe darum die Quotenmänner nie gelöst. Und zwar eigentlich ein bisschen atypisch, weil so polarisierende Sachen mich ja immer interessieren. Aber irgendwie bin ich einfach noch nicht dazu gekommen, dort mal reinzuhören. Aber ich weiss, du hast, glaube ich, mal reingelassen, wo
ja,
der Seven ist dort gewesen, gell?
Ja, schon sehr oft gelassen. Und ich finde es, ach Gott, ich würde jetzt keine Kritik abgeben. Nein, ich finde es manchmal lustig und manchmal weniger lustig. Mhm. Sagen wir es so.
Das ist, glaube ich, bei allen Podcasts so. Ja, das müssen wir uns vielleicht auch mal
so
sagen.
Und sie reden über das aktuelle Geschehen, wenn ich eben auch gerne zum Hören, was andere Leute über dieses und jenes und über die Selblustigmeldung denken. Mhm. Ja.
Ja,
also auf jeden Fall, wir haben sehr Freude bei uns.
Ja, wir haben wirklich Freude und wünschen alles Gute beim neuen Podcast.
Genau.
Inzwischen haben wir auch einen Schluck Wein genommen.
Aha.
Er muss auch noch ein bisschen atmen.
Ja, das ist doch wieder so ein Naturwein,
der
wahrscheinlich noch muss schnaufen.
Ja, er muss ein bisschen schnaufen. Und mir ist aber noch etwas in Sinn gekommen, das habe ich mir eben noch aufgeschrieben, ein Spruch von diesem Buch.
Ich weiss, was jetzt kommt. Gell? Irgendetwas in Veritas.
Ja, in Nuda Veritas.
In Nuda Veritas.
Sage ich in Zukunft immer, wenn ich Wein trinke.
Statt in Vino. Vino Veritas. Was heisst in Nuda Veritas?
In der Nachtheit.
In der liegt die Wahrheit.
Liegt die Wahrheit, genau. Mhm. Finde ich eigentlich noch einen schönen Spruch.
Und in diesem Buch ist man ja ziemlich oft nackt.
Mhm.
Ja, wirklich alle.
Alle. Und man hat auch oft Sex. Und
man hat auch Affären.
Ja.
Und alle wissen, dass man Affären hat.
Und wieso hat man Affären? Weil es schwierig ist, das Leben zu führen, das man tatsächlich eigentlich irgendwie möchte führen. Weil nämlich, und du hast das in der Vorbereitung so schön gesagt, es extrem um Sein und Schein geht in diesem Buch. Genau. Wenn wir mit dem anfangen.
Ja, also vielleicht die beiden Hauptfiguren sind ja zwei Frauen. Einerseits ist es Cosima Bellani, und das ist eine ehemalige Kurtisane, wo jetzt ein Kosmetikgeschäft eröffnet, wenn man so will. Und sie ist auf die Idee gekommen, weil sie einmal Simonetta geschminkt hat, also bei ihrer Hochzeit, eben nicht einmal, nachher immer wieder, aber sie hat sie bei ihrer Hochzeit geschminkt. Und dann ist sie auf die Idee gekommen, ich könnte ja alle Frauen so schön machen wie Simonetta.
Ja, und so hat sie ja dann ein Geschäft auf da, das eigentlich wirklich an die heutige Kosmetikindustrie erinnert. So quasi mit einem Model oder mit einer Influencerin, wenn man so will, eben der Simonetta.
Sorry. Entschuldigung, ich habe einen Schluck von dem Traubensaft müssen. Also nicht müssen. Ja.
Ja, und hat dann auch mit ihrem Gesicht geworben, aber ein Gesicht, das natürlich dann zumal nicht fotografiert war, sondern schön gemalt, auf alle Millionen von Etikettli.
Genau. Ja. Also es hat ein Maler hat die kleinen Etikettli gemalt, zu dem Maler kommen wir dann noch. Aber eben, es geht in diesem Buch so viel um Sein und Schein.
Du stellst den Wecker, stellen. Ja.
Und irgendwie unschön ist das, gefasst auf der Seite 210. Weil dort ist Simonetta zu der Cosima gegangen und ich glaube, es ist Nacht und es hat geregnet oder weiss auch nicht was. Und Cosima sagt zu ihr, du kannst dir nicht vorstellen, wie schnell ich die Ware verkaufen konnte, kaum dass ich auf die Idee gekommen bin, mit deinem Namen zu werben. Cosima steht dann in der Strasse von Florenz und ruft, wer will so schön sein wie Simonetta. Du hast heute großen Eindruck hinterlassen, jede Florentinerin will so aussehen wie du. Mehr noch, jede Florentinerin will so sein wie du. Und Simonetta denkt, wie widersinnig. Wer wollte schon mit einer Frau tauschen, die hier allein unter Florenz schwarzem Nachthimmel stand und fror? Dann habe ich so gut gefunden, weil ihr geht es gerade recht scheisse in dem Moment, aber alle wollen so sein wie sie.
Das war dann nach dem Fest, gell, dem Festival, wo sie irgendwie noch so abserviert ist worden.
Ja.
Von ihrem also sie ist die Geliebte von so einem einer aus einer reichen Familie.
Ja, er ist Medici.
Medici, genau.
Er ist so ein Rockstar in Florenz. Weil die Medicis, die haben ja die Stadt gerult.
Okay. Ja. Das ist sind so Bankenbesitzer, oder?
Ja.
Sie Medicis.
Medicis haben eine Bank gehabt und sie sind ja auch, da kommt irgendwann, sie sind ja Bankiers vom Papst gewesen. Und dann ist die andere Familie gekommen, Pazzi. Sagen Sie richtig. Es ist doch so eine Fehde zwischen den beiden Familien gewesen. Und die haben ihnen den Platz strittig gemacht und darum haben die dann den Krieg geführt. Und darum ist es auch wichtig war, hat Simonetta, die mit Marco eigentlich verheiratet ist, wo aber leider auf Männer steht, hat sie mit dem Giuliano de Medici eine Affäre angefangen.
Also sehr offizielle Liebschaft,
sehr offiziell.
Wie das dort gelaufen ist.
Und das ist der Marco, heisst zum Nachnamen Vespucci, und da sind wir jetzt eben bei dem Personenverzeichnis. Und sein Onkel oder wer ist der Amerigo Vespucci. Wo ja das Amerika entdeckt hat. Nein, nachdem es benannt worden ist. Und die Familie Vespucci hat es auch super gefunden, hat die eine Affäre, obwohl sie eigentlich die Schwiegertochter ist, hat sie eine Affäre mit dem Giuliano de Medici, weil
ja, wegen diesen Connections, genau. Aha. Und dort habe ich gedacht, also bei dieser Affärengeschichte habe ich gedacht, ja, immerhin, das hätte sie dürfen.
Ja.
Weil sonst war es ja so, dass, also ich habe zum Beispiel auch schrecklich gefunden, sie hat auch geheiratet, dann musst du irgendwie mit den Schwiegereltern, also mit dem ganzen Haus zusammenleben. du musst die ganze Zeit, eben, du musst gut aussehen, das ist eigentlich das Einzige, also dein Intellekt ist überhaupt gar nicht gefragt. Und, aber immerhin hat sie dürfen die Affäre leben. Das hat mich eigentlich noch als Stück Freiheit habe ich das empfunden, ob es schon das ja jetzt in diesem Zusammenhang irgendwie auch nicht ist gewesen. Mhm. Weil der Giuliano hat sie ja recht scheiße behandelt. Mhm. Sehr oft.
Und sie hat auch recht lange gebraucht, zu merken, dass sie sich auch gar nie wird ändern.
Ja, genau. Und sie hat ja die Liebe gesucht und so ein bisschen das Gegenteil gefunden eigentlich. Also er hat sie ja schon, gut, das geht dann auf das Handy zu, er hat sie ja schon auf seine Art verehrt. Aber ja. Sie war ihm halt auch sehr von Nutzen gewesen. Und wenn sie das nicht mehr war, dann hat er es einfach abserviert. Mhm. So ist das dann gelaufen.
So von wegen Sein und Schein ist ja auch ein bisschen Lorenzo. Das ist der Bruder von Giuliano, der seine Affäre hat. Mhm. Eigentlich der richtige Star war der Lorenzo gewesen. Weil älter und weil er, glaube ich, so alles hat können. Mhm. Reiten, malen, dichten, singen. Und Simonetta sagt dann irgendwann einmal zum Giuliano, aber weißt du, vielleicht ist das für den Lorenzo auch eine Last, dass er so viel Leidenschaft hat. Weil der Giuliano ist voll eifersüchtig auf den Lorenzo, auf seinen Bruder. Und muss aber gleichzeitig all die Pflichten erfüllen und muss die ganze Macht halten, die die Medicis haben. Das gehört eben auch ein bisschen zu Sein und Schein, ja. Weil es sieht super aus, was der Lorenzo alles kann und ist. Aber wahrscheinlich ist es einfach der scheissigste Job, den man überhaupt hat.
Es ist schon noch, also das ist ein Aspekt von diesem Buch gewesen, der mir sehr gefallen hat, dass man die Figuren extrem gut hat lernen kennen und ihre Zerrissenheit, die ja fast die meisten hatten. Also ich meine, es hat auch noch einen Sklav gehabt, es hat auch noch eben die Kurtisanen gehabt, die auch einen riesen Kampf gehabt um Anerkennung, weil sie Kurtisanen war. Es ist jeder, der dort ist vorgekommen, ist eigentlich innerlich zerrissen gewesen zwischen den gesellschaftlichen Normen und dem, was er eigentlich wirklich hat wollen leben. Und das hat mich, denke ich, extrem schön beschrieben gewesen. Und schön sage ich auch extra, weil sie wahnsinnig gut schreibt.
Ja. Das haben wir ja schon im anderen Buch von der Julia Krön, heisst sie richtig. Und genau. Da, wir haben ja die Farbe des Nordwinds gelesen. Mhm. Und das ist ja auch so schön geschrieben gewesen.
Ja. Also es ist wirklich wunderschöne Sprache, also so von wegen eben, Chiclet kann auch wahnsinnig qualitativ sein, sprachlich. Ja. Das ist ein gutes Beispiel dafür, finde ich.
Ja, und eben auch gut beschrieben. Mhm. Eben, du sagst, Personen sind wirklich total gut beschrieben gewesen. So von wegen Sein und Schein nochmal. Cosima, die Kosmetikerin, hat ja einen Sklav. Sie hat den irgendwann einmal gekauft. Mhm. Und er muss Narbe im Gesicht haben, also er muss sehr unansehnlich sein, also sagt sie selber und denkt sie immer. Und sie behandelt ihn auch wie einen Sklav, aber du merkst relativ schnell, dass er eben eigentlich etwas anderes ist als ein Sklav. Mhm. Und sie kann das auch sehr lange nicht von sich zugeben. Ja, und das ist auch, der Schein ist, ja, das ist mein Sklav.
Genau. Und aber, das ist ja bei, eben, das ist wirklich bei all diesen Verhältnissen.
Ja.
Ist das gewesen, ausser vielleicht, das habe ich darum auch eine spannende Beziehung gefunden zwischen der Cosima und der Simonetta. Sie hat so, Cosima hat so noch ein bisschen beschrieben irgendwie, so ein bisschen wie eine Tochter, aber gleich nicht, wie eine Freundin, aber gleich nicht. Sie sind so wie verbunden gewesen, das Gleiche wollen, aber irgendwie, haben sie sich gleich manchmal ein bisschen beschissen gegenseitig und so. Aber das ist einfach so wirklich auf alle Weise und Wege gut beschrieben worden, wie die so voneinander abhängig waren, aber auch eine Beziehung suchen.
Ja, und die total ehrlich sind zueinander. Mhm. Sie, ist ja immer, sie haben ja gewusst, sie sind eigentlich nicht Freundinnen, aber Geschäftspartnerinnen irgendwann dann mal.
Mhm. Ja, also
hey, ich habe vorhin etwas gesagt, der Lorenzo hat ja unter anderem auch können dichten und singen und alles. Und vielleicht kommen wir jetzt zu einem anderen Thema, wo ein grosses Thema ist, das ist Kunst oder Kultur, sagen wir in dem Florenz vom 15. Jahrhundert. Kultur hat einen Wahnsinnsstellenwert.
Also man kann vielleicht damit, weißt du, wie ja die Leute, also mir ist es ja auch so gegangen, mir ist vor allem ein Name sehr bekannt gewesen, der kommt am Rande vor.
Da gibt es so eine geile Szene.
Oh, ehrlich?
Ja.
Ich sage es einfach, damit man es so kann einordnen für alle die Leute, die nicht so genau wissen, woher du. Der Leonardo da Vinci hat auch dort gelebt, dann, und kommt ein bisschen vor zwischen.
Genau. Und eben, also der Vespucci, aber das war nicht weniger Kunst gewesen, sondern mehr Entdeckertum und Business. Aber dann gibt es ja noch den Künstler, wo Simonetta immer und immer wieder gemalt hat. Mhm. Und das ist ist auch ein Künstlername, also das ist nicht der richtige Name, der Sandro Botticelli. Mhm. Und als ich das erst mal gelesen habe, dachte ich, ah ja, ja, klar, oder, Botticelli. Hey, und ich habe, ich weiss nicht, 3/4 vom Buch habe ich nicht geschnallt, auf was das rausläuft. Ja. Ich glaube, da kann man, ja, da kann man schon sagen. Oder?
Ich glaube, ich habe mir das überlegt, ob wir wirklich können, weißt, bis aufs Ende gehen und ein bisschen erzählen, aber es ist ja tatsächlich historisch. Also eigentlich, ja, also wenn man es googelt, kann man alles nachlesen. Genau. Darum finde ich schon, wir dürfen das ein bisschen zu Ende diskutieren. Ne?
Ja, also das ganze Buch durch möchte Sandro Botticelli Simonetta malen und irgendwann kann man sie dann eben auch malen und kann man sie dann auch grösser malen. Und wie gesagt, eben nach 3/4 vom Buch checke ich, oh Mann, das ist das Venus-Bild.
Ja.
Venus aus der
Geburt der Venus. Venus.
Mhm. Das, ich glaube, nicht das berühmteste. Ich glaube, noch berühmter ist der Frühling, wo ja auch die Simonetta drauf ist. Es ist immer die gleiche Frauenfigur.
Ich habe gelesen noch, ich habe tatsächlich noch ein bisschen Sekundärliteratur
gelesen.
Nein, aber ich habe noch gelesen, dass man sich nicht ganz einig ist, oder lange nicht ganz einig ist, ob es Simonetta ist oder
Schwiegermutter
genau, von ihr. Aber dass die Tendenz in ihre Richtung geht. Und das ist natürlich in diesem Buch, passt es natürlich hervorragend, dass das sie ist als die ultimative Muse von Botticelli.
Weil Catherine Aurel baut ja dann auch noch, also sehr eine einseitige Liebesgeschichte um die beiden herum. Ja, aber ich also denke, also ja, es war so ein bisschen ein Aha-Moment gewesen und er ist relativ spät gekommen. Und
sag
dann habe ich noch, aber ich habe fast keinen Euro mehr. Ich habe dann auch noch gelesen, dass auf der 10-Cent-Marke, Münze von Italien, ist die Venus, der Venuskopf.
Ah.
Ja, aber ich habe keine gefunden.
Nein, ich glaube auch nicht mehr. Aber also Kunst ist riesig. Und was mir noch gefallen hat in diesem Buch, ist, sie tut ja wie quasi auch ein bisschen Kunstkritik machen. Ja, sie tut das, wo sie die Bilder beschreibt, eben die Venus und dann, die Wirkung von dieser Venus und was auch immer und das Bild beschreibt, das finde ich auch schön. Also da weißt du, so, da ist eine, die wirklich die Kunst auch so würdigt und das kommt in diesem Buch extrem vor. Sie tut es natürlich dann Figuren lassen, quasi. Ja. Aber es ist eine extrem schöne Beschreibung von dieser Malerei dann.
Einerseits das und andererseits liefert sie auch noch die ganze Technik dazu.
Ja, also, genau.
Man erfährt, wie man so ein Bild malt, mit was für Stoff und Muschelmehl und der
Kuchen. Ja, genau.
Wirklich super. Ja. Und du hast recht, sie macht Kritik.
Ja.
Sie tut dir dann auch manchmal ein bisschen
kritisieren. Das ist doch so ein bisschen das, was man ein bisschen bemängelt im Feuilleton. Ja. Da können wir jetzt so sagen, dass alle die sagen, das wird heute nicht mehr gemacht, lesen doch mal Chiclet.
Ja.
Weil dort drinnen wird es unter Umständen gemacht.
Kunstkritik, ja. Und wirklich so nebenbei erfährt man ja auch noch, was der Leonardo da Vinci, der wirklich eine Nebenfigur ist, was der noch so getrieben hat. Und das ist eben eine von meinen Lieblingsszenen.
Oh, sag.
Der Botticelli, also Sandro Botticelli, ist in seinem Atelier rein und er hat einen Gehilfe und der heißt Filippino, sein Gehilfe. Der ist noch jung und ist eigentlich nur immer am Essen. Und dann kommt der Leonardo auf Besuch, Leonardo da Vinci. Und nachher sagt der Filippino zum Leonardo, warum stinkst du eigentlich so, Leonardo? Und der Botticelli hat eigentlich schon lange gedacht, aber hat sich nicht gefragt, und wieso stinkt er so? Weil er ständig Leichen auseinandernimmt.
Ja, genau. Ja. Ja, ja, der studiert ja alle die Innereien irgendwie. Und ja, ich, was ich mir dort gefragt habe, es ist mega lustig, weil wo hat er die Leichen hergehabt? Der hat offenbar hat er immer wieder Leichen angeschleppt. Ja. Ich weiss nicht, wo er die gekauft hat oder was. Und hat die dort in seinem Atelier seziert. Ich finde das mega witzig. Also der Leonardo DiCaprio, ich wollte sagen, Da Vinci kommt so, wirklich so freaky über in diesem Buch und ist so ein kleiner humoristischer Einschub, weil er eben so wenig Platz bekommt.
Ja.
Und aber immer so ein bisschen als schräger Vogel vorkommt. Das habe ich super
gefunden. Heisst nicht der Leonardo DiCaprio, heisst glaube ich wegen Leonardo.
Ah, ehrlich?
Ich glaube.
Ja, das wäre eigentlich noch, ja, noch so naheliegend.
Und nochmal, also es ist nicht ein humoristischer Einschub, sondern mehr ein historischer, aber er ist so lustig, wenn man, also mit dem Blick von heute, wenn immer die Simonetta zu einem Schäferstündchen ins Medici-Haus geht, dann läuft sie in den Palast rein und dann kommen ihre Dichter entgegen und tun gerade Versdichter über ihre Schönheit.
Ja, genau. Das stimmt.
Stell dir mal vor.
Dichter und Minnesänger, irgendwie alles. Ja,
so du laufst von innen noch, ja, säckelt dir so einen Dichter entgegen und macht ganz schnell so ein Sonett über dich.
Genau, das ist so geil. Und es wird ja irgendwo erwähnt, dass das so das Zeichen vom Status, ja, ist, wenn du den Hof voll Künstler hast.
Ja.
Ja, das ist genial. Ja, also das ist ja, das hat mich dann eher vom jetzt, wenn du es so erzählst, von der Atmosphäre her auch wieder ein bisschen an unser Buch vom Munjes, vom Jürg Munjes erinnert. Wie heisst die Köchin von Castamar? Dort ist natürlich dann eben nicht so ganz historisch, also, aber mega lustig, irgendwie, die Figuren.
Es hat noch eine andere Szene, ja, die ist natürlich nicht lustig, aber eben irgendwie gleich. Also, jemand stirbt. Wir sagen das eben, jemand stirbt. Und der Lorenzo ist eben dann gerade in Weilte in Pisa.
Ja.
Und wo noch von dem Tod erfahren hat, von dem er gerade erfahren hatte, als er gerade in Pisa weilte, hätte ihn tief erschüttert und veranlasst, ein Sonett zu schreiben.
Oh, das ist schön. Oh. Ja, genau, das ist genial. Weißt du, wie die Inspiration? Ja. Dort habe ich auch gedacht, ja, schön wäre es. Ja. Ja, wenn wir aber unsere Texte könnten schreiben, wenn wir so, weißt du, ad hoc irgendetwas erleben.
Und ich würde am Fall einmal gerne auf der anderen Seite sein. Also ich würde wirklich gerne mal irgendwo reinlaufen und wie gesagt, es säckelt mir so einen gut aussehenden Dichter entgegen und macht es so nett. Einfach
ja,
so,
genau,
for the record.
Ja. Gut. Wir sind bei den Sätzen.
Mhm. Schau, habe ich einen lustigen Satz?
Willst du anfangen?
Nein, ich...
Also ich habe einen Satz, wo ich eine Mischung zwischen lustig finde, aber auch einfach zum so ein bisschen... Also eigentlich habe ich zwei, aber den finde ich darum noch geil. Also es ist so ein bisschen zum Zeigen, dass die, jetzt muss ich gleich schauen, wie sie hier heisst, Catherine Aurel in diesem Buch eine extrem schöne Sprache hat gewählt, die auch ein bisschen in die Zeit hineinpasst, die aber nicht so plump ist.
Ja.
Und einen Satz habe ich einfach irgendwie lustig gefunden, so wie er tönt. Cosima stützte sich schwer an einem Tisch ab, wurde kaum des Zitterns ihrer Knie Herr.
Habe ich irgendwie noch schön gefunden.
Er hat mich total verwirrt, der Satz, wegen Knie her.
Ja.
Aber ja, ist doch eigentlich ein Satz, allem, was sie sich einfach wirklich etwas überlegt hat.
Ja, und weil er ist ja total ironisch, weil Cosima wird ja, wenn man das Wort braucht, allem Herr. Also sie ist eigentlich der Chef über ihr Leben und über andere Leute. Und sie kann sich ja so durchschlagen, obwohl es so übel muss sein, sie als Frau im 15. Jahrhundert.
Mhm.
Ja.
Ich habe noch einen zweiten, aber du kannst sonst mal reinlesen, weil einfach noch einen, der noch einmal zeigt, die Sprache von ihr. Aber liest du es doch zuerst mal.
Ich habe etwas, wo ein bisschen die Atmosphäre... Also ich habe noch etwas anderes, wo... den habe ich hier nicht angestrichen, aber ich weiss, dass er irgendwann gesagt worden ist. Irgendwann sagt jemand, man muss nicht schön sein, um ein schönes Leben zu führen. Also wahrscheinlich Cosima.
Mhm.
Und dann eben auch so geil gefunden, weil das ist wieder Sein und Schein.
Ja, das zeigt eigentlich, wie wichtig dass es dann tatsächlich war, dass man schön ist. Ja. Also der Begriff von gutem Leben hat geheißen, man ist schön.
Und der, den ich habe, zeigt auch ein bisschen, wie es dort so zu und her gegangen ist. Ich kann jetzt sagen, wer es gesagt hat, sonst verrate ich zu viel, aber er geht so. Du hast recht, sagte er entschlossen. Ich bin dir nichts schuldig, aber wenn du mich darum bittest, werde ich dir diesen Gefallen tun und sei es nur, um dir zu beweisen, dass es Menschen gibt, die etwas verschenken können, ohne im Gegenzug etwas zu bekommen, die nicht bei jeder Gefälligkeit überlegen, was es ihnen einbringt, die nicht jede Gunstbezeugung in Rechnung stellen.
Ja, du sagst richtig, so, die Atmosphäre, die dort geherrscht hat.
Die Atmosphäre war genau so. Und die Person da findet jetzt so, es geht ja auch anders.
Es ist eigentlich noch lustig, weil wir haben ja vorhin gesagt, dass eigentlich zum Beispiel der Intellekt von der Simonetta nicht wirklich eine Rolle gespielt hat, aber in ihrer unteren Schicht bist du nur mit List, hast du dich durchschlagen können.
Also, anders hast du eben gleich clever müssen.
Du hast sein, müssen, genau, total clever sein. Also, eigentlich hat auch sie müssen clever sein. Aber dort hat man es natürlich, ihr hat man einfach wie nichts zutraut. Aber in der Unterschicht hast du einfach nur mit List die können durchschlagen.
Aber sie braucht im Fall auch eine Weile, bis sie das merkt. Und irgendwann checkt sie, dass sie sich muss schön machen muss, damit sie quasi ihre List kann ausspielen kann. Und er hat es total schräg gefunden, dann eben angestrissen. Angerissen, oh Gott. Wie sie sagt irgendwann, Cosima fragt sie, willst du in Männerkleider hineinschlüpfen? Einfach eben, damit du irgendwie weiterkommst. Und dann sagt sie, ich will auch kein Mann sein, sondern eine Göttin. Nicht einfach nur hübsch, vielmehr überirdisch schön. Aber das ist ja eben gleich auf eine Art clever. Sie will ja nicht wirklich schön sein, sondern sie will die ganze Aufmerksamkeit, damit sie macht.
Sich zu nutzen macht. Ja, also sie hat ja, eigentlich hat ja der Botticelli hat ja ganz früh gemerkt, dass sie, dann hat sie es eben noch nicht so gecheckt, glaube ich, dass sie so auf schön, also sich auf schön trimmt oder ihre Schönheit so probiert, irgendwie zur Schau zu stellen, dass es eben nicht mehr schön ist, sondern so leer.
Ja.
Und dann irgendwann hat sie mit dem anfangen zu spielen, dass sie eben schön ist. Dann hat sie dann eigentlich ihre Liste anfangen einsetzen. Und irgendwann hat sie dann vor dem Botticelli noch ihre wahre Schönheit gezeigt.
Ja, aber quasi. Die hat er ja eigentlich schon immer gesehen.
Die hat er immer schon gesehen.
Und aber das mit dieser Göttin, das ist im Fall, Göttin, wir sind im 15. Jahrhundert, das ist wahrscheinlich, es war da noch etwas anderes gewesen, aber das kommt immer wieder vor. Sie will wie eine Göttin sein. Sie ist eine Göttin in Florenz. Und am Schluss wird sie auch noch als Göttin gemalt.
Ja.
Also irgendwie so ein bisschen.
Sie hat es geschafft. Also bei ihr war es, ich weiß noch, einmal war es noch, also sie hatte so wie zwei Ziele gehabt. Und das spielt auch bei der Sina. Sie wollte eine Göttin sein. Und dann einmal hat sie mit der Cosima beschlossen, sie will die mächtigste Frau von Florenz werden. Ja. Und gut, das kann ich nicht beurteilen, ob sie das schlussendlich so war. Aber sie hat zumindest... sie haben wirklich die Macht von Frau, also nicht sie selbst, aber sie, die Autorin hat die Macht von der Frau anhand von ihnen sehr gut beschrieben.
Ja. Und also es hat schon ein Zeitfenster, da verraten wir nicht zu viel, wo sie wirklich die mächtigsten Frauen von Florenz sind.
Ja.
Und zwar wegen, was sie für Beziehungen unterhalten und so weiter. Also da gehört auch die Affäre dazu, wo sie die Affäre hat die ellenlang durchgezogen mit dem Double von einem Giuliano.
Ja, nein, es ist Horror. aber sie, eben, dann, irgendwann hat sie ja... sie hat ihn eben, glaube ich, schon geliebt. Oder hat ihn wohl. Sie hatte ja auch eine Nebenbuhlerin gehabt und war ja total neidisch, dass da noch eine... Im Spiel ist
eine Nebenbuhlerin.
Ja, genau. Also es war ja wirklich ein Wirrwarr gewesen. Aber sie hat ja dann auch die Affäre irgendwann... ein bisschen missbraucht, um eben Informationen herzukommen, die sie wiederum für ihr Geschäft nutzen können und so weiter.
Eben, und dann hat es sehr viel damit Macht zu tun. Und jetzt kommen ganz in ja da irgendwann mal aufgeschrieben, der Giuliano, das sagt irgendwann, das ist mir noch ein bisschen eingefahren, Geld ist das Blut der Welt.
Oh.
krass.
Ja, gell?
Aber da hat er dann auch gestimmt.
Ja.
Weil eben die beiden wichtigen Familien sind, du, jetzt hätten wir eine Historikerin gebraucht. Das wäre jetzt ein historischer
Total. Roman. Vielleicht hätte man auch Julia Krön mal so einladen.
Ja. das hat er dort auch gestimmt. Also du hast dich Bankiers vom Papst sein und Geld haben und dann ist alles
gut. Ja, und vor allem war es ja auch krass gewesen, also das ist ja immer mal vorgekommen, wie eben, also das kann man ja auch nachlesen in den Geschichtsbüchern, dass der Giuliano ja den ganzen Kampf nicht überlebt hat am Schluss, das kommt wie, also das ist so ein bisschen Nebengeschichte noch, aber dass du wirklich dann auch, eben du bist dann mit dem Tod bestraft oder die haben ihre Gesandten ausgesandt, um dich zu vermöbeln und dir deine Existenz kaputt machen. Das war wirklich ein blutiger, sehr, sehr blutiger Kampf zwischen den Reichen.
Und wenn es dann mal eine gewagt hat, die nicht reich war, nämlich die Cosima, dann hat sie auch recht unten durch müssen.
Ja, genau.
Also, da kann man glaube ich sagen, sie hat ja dann, ihr Geschäft hat ziemlich floriert. Und dann sind die Apotheker sind hässig geworden, weil sie da alle ihre Mittel verkauft. Und die Apotheker nicht.
Genau, dann haben sie einfach ihren Laden zerstört. Also, ich glaube, die Männer dann haben einfach die Frauen zutiefst unterschätzt in ihrer Intelligenz und haben nachher einfach reagiert mit purer Gewalt, für die irgendwie zum Schweigen zu bringen oder klein zu machen, oder?
Und manchmal hat es funktioniert und manchmal nicht.
Ja, also bei Cosima hat es eigentlich nicht wirklich funktioniert, weil die ist immer wieder irgendwie vorgekommen. Aber vorhin ist mir noch irgendetwas... Ah, ich wollte noch sagen, genau. Also wir reden jetzt immer von den Frauen, ich habe den Status von der Frau nicht ganz eigentlich irgendwie können... wie für mich so definieren. Auf der einen Seite kann man logischerweise sagen, sie waren unterdrückt gewesen, sie haben nicht so einen hohen Stellenwert gehabt. Es ist zum Beispiel auch aufgefallen, dass die Männer die Frauen duzt haben und die Frauen die Männer gesiezt.
Das ist
mir am Anfang mal aufgefallen. Mal, die hat immer ihre Liebhaber, oder am Anfang gesiezt.
Entschuldigung. Paul McCartney.
Ja, ich es.
Das war noch Triana. Das ist mir nicht aufgefallen.
Und umgekehrt, eben, man hat so das Missverhältnis hat man natürlich gesehen, aber es hat ja eben auch noch Homosexuelle drin gehabt in dieser ganzen Geschichte. Der hat ja eigentlich auch, also der hat nie im Leben dürfen zu dem stehen, aber irgendwie hat es gleich jeder gewusst.
Ja.
Also irgendwie eben so das Thema Unterdrückung und eben gleich nicht Unterdrückung, weil es hat immer irgendeinen Weg gegeben, wie du dein Ding hast können ausleben.
Also es ist einfach totgeschwiegen worden.
Es ist totgeschwiegen worden,
ja. Es hat einen Weg gegeben, wie du es irgendwie können ausleben. Und es könnte jetzt so wie Freiheit aussehen, aber das war natürlich nicht gewesen. Also ihre Ehemann, wo
Es hat scheinbar eine krasse schwule Szene gehabt dort. Also das hat mich noch, gleich auch erstaunt. Also der hat ja es hat doch das Haus gegeben. Ja. Irgendwo in einem so einem abgefuckten Viertel von Florenz. Stimmt. Dort haben sich die getroffen. Und zwar auch mehr oder weniger, man hat das Haus nicht zerstört. Oder das ist auch nicht im Buch vorgekommen. Aber man hat einfach nicht davon geredet, dass er das macht.
Ja, aber es sind eben andere Sachen wichtig gewesen. Ich glaube, es ist Blum gesagt, die sexuelle Ausrichtung ist einfach nicht wichtig gewesen, sondern die Beziehungen, wer heiratet, um das ist es gegangen. Und also totgeschwiegen, es ist einfach geduldet worden. Mhm. Es ist einfach nicht wichtig gewesen, so wie ich das verstehe.
Ja, das stimmt.
Also so wie ich es verstanden habe, ist das Haus dort gewesen und dort hat es nicht Überfälle oder Angriffe oder sonst irgendetwas gegeben, aber man hat einfach nicht darüber geredet.
Mhm. Also eben, ich finde es noch eine spezielle Zeit.
Ja.
Oder eine Szene, weil irgendwie, wenn man jetzt, wie würde es zurückgehen zu der Dolly Alderton und ihren afghanischen Frauen? Also dort wäre ja dann wirklich so, das ist nicht geduldet, die sind permanent unterdrückt.
Ja.
Das ist, da wirst du mit dem Tod bestraft, wenn du irgendwie danach... die alt ist für irgendetwas. Und hier ist es irgendwie gleich möglich gewesen, dass du dich auf die eine oder andere Art hast etabliert in etwas, aber man hat, es ist gleich nicht duldet gewesen. Es ist so komisch.
Ja, also es ist nicht frei, sie sind nicht frei gewesen, wie ich es eh noch so sagen. Sie sind gewisse Sachen können machen, also eben zum Beispiel die Affäre aufrechterhalten. Aber also im Endeffekt ist sie gleich unterdrückt. Sie, ja, sie hat den Marco müssen heiraten.
Das,
und
ja.
Sie hat eigentlich, es ist nie ausgesprochen worden, aber eigentlich hat sie müssen dafür sorgen, dass sie die Geliebte von dem Medici bleibt.
Ja, das stimmt.
Damit die Familie Vespucci auch noch irgendwie gut drin ist. Mhm. Also frei sind sie ja gleich nicht gewesen, aber ja, freier als manche andere Frauen und Männer.
Also, wahrscheinlich. Was ja schön ist, ist, dass in diesen Büchern, also man muss sagen, es ist ja eine Reihe, oder? Die ist ja die Töchter Italiens-Reihe.
Das habe ich auf der letzten Seite herausgefunden.
Genau, irgendwie gibt es tatsächlich noch mehr Bücher. Und ich glaube eben, die Casa Bellani, das Kosmetik-Geschäft, genau, wird irgendwie durchgezogen. Das ist ja der fiktive Teil des Buches eigentlich.
Was ich im Fall an dieser Julia Krön oder an dieser Gattin Ochel einfach gerne, du hast vorhin schon mal gesagt, ist der Humor, den sie hat. Mir ist noch eine Szene, ist mir im Film im Sinn gekommen, und zwar ist da Simonetta mit jemandem und nachher sagt sie einfach, ah, weisst du was, ich mag jetzt nicht mehr früher, komm, jetzt tun wir Knüsperle, oder?
Ich
will nicht mehr frieren, ich will nicht mehr allein sein. Und dann tut sie ihre Bänder anfangen lösen.
Wer ist denn das?
Ja,
das weiß ich gar nicht.
Ich kann es nicht sagen, mit wem das ist. Aber sie findet einfach so, es ist fertig. Jetzt gehen wir ins Bett. Und dann ist mir eben in den Sinn gekommen, dass ich die letzte mit einem Kollegen über einen Film diskutiert habe, zwar über den Artus-Film. Wo Keira Knightley mitspielt und die steht irgendwann im Zelt inne und dann sagt sie, tut sie so ihren Mantel auf und sagt einfach, ich mache jetzt so Bewegungen. Und sagt einfach irgendwie, what tomorrow brings, we cannot know. Und zieht sich so ab. Und
ist genau das eigentlich, ja.
Und hat irgendwie so einen gewissen einen traurigen Humor drin. Ach komm. Jetzt ist fertig mit allem, jetzt machen wir uns keine Sorgen mehr.
Also ich finde auch, es ist, also ja, sie ist einfach, sie schreibt einfach wahnsinnig, sie schreibt geil. Und
sie kommt halt einfach auch raus.
Sie kommt extrem raus und macht es aber eben nicht trocken, sondern mit Humor und irgendwie mit Anekdoten, die sie wahrscheinlich ein bisschen hererfunden hat, aber wo man gleich immer wieder zurück, also es ist ja extrem, wie die Figuren verbunden hat.
Ja.
Zusammen, also das hat mich extrem beeindruckt. Und eben, was ich vorhin noch sagen wollte, wegen diesen Frauen, wegen der Frauenreihe, sie hat einfach diese Frauen, wo man heute, eben, wir reden von Leonardo da Vinci und vielleicht noch von Botticelli, die sich mit dem auseinandersetzen, aber die Frauen, die wirklich eben süßäßig waren von diesen Bildern oder was auch immer, denen gibt sie hier so wahnsinnig viel Raum.
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch ihre Absicht, dass sie einfach zeigt, was die Frauen dann gemacht haben und wie die eben auch viel erreicht haben und so. Und das finde ich extrem schön.
Also die Töchter Italiens, wo es so ein bisschen komischer Titel ist. Aber ja.
Es ist eigentlich auch fast wieder ein kleiner Antititel, wenn du sagst, die Töchter Italiens. Aber gut.
Nein, aber das ist super, macht sie da.
Sie würdigt die Frauen. Und übrigens, ich habe jetzt gerade über etwas gestockelt. Es hat im Fall zum gleich noch bei der Sprache noch etwas Lustiges. Sie hat ja sehr gut geschrieben alles, aber also etwas ist mir neu gewesen, wie, was haben wir aber gesagt? Stöhnen.
Erbebt. Einmal tut sie erbeben.
Erbeben, oder was haben wir am Anfang gehabt? Ich
keuchte.
Nein, weißt du, so etwas. Ach, was ist jetzt in den ersten Büchern immer wieder gekommen? Ich ertappte mich dabei.
Ah, ja.
Und hier ist es im Fall gewesen.
Hast du dich ertappt bei etwas?
Nein, also ich habe mich ertappt dabei, dass mir eben aufgefallen ist, dass sie immer gesagt hat, fragte er gedehnt.
Gedehnt?
Oder sagte sie gedehnt. Was ist das?
Das ist so, ja.
Ah, ehrlich? Weil ich habe ein Beispiel, habe ich mir nicht irgendwann mal notieren, weil ich dachte, hey, das kommt jetzt irgendwie schon zum 20. Mal vor. Und warum soll ich den Medici am Ende mehr nützen als schaden und es bei den Pazzi umgekehrt halten, fragte sie gedehnt. Ah, umgekehrt halten? Ist das gedehnt?
Ja, weil sie sich nicht hundertprozentig sicher ist. Und dann tust du es so ein bisschen rauszögern und dann wird es so ein bisschen gedehnt, deine Frage.
Das ist krass.
Das finde ich eben auch cool.
Ja, sie hat eben so fein. Ich habe übrigens noch einen Satz, den ich gerne noch vorlesen würde, weil ich den eben auch so noch originell finde. Irgendwie, warte jetzt mal. Cosima entging nicht, dass sich in den triumphierenden Tonfall ein etwas trauriger schlich. Hätte sie doch Dankbarkeit und Respekt lieber nicht mit diesem Ränkespiel ertrotzt. Oder? Also, so einen Satz hast du doch lang.
Oh, ja.
Gell?
Es geht ein bisschen beeindruckt.
Ja. Sie hat immer wieder, also was bei ihr so deutlich ist, sie hat keine Wiederholung, also ausser das Gedehnt, aber sie hat so wie nicht Wiederholungen drin.
Nein,
sie hat sich immer wieder irgendetwas Neues
überlegt. Und sie schreibt sehr anzählig. Also,
ja.
Ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, ich muss im Fall jetzt im nächsten Zug hineinsitzen und auf das Florenz fahren, um die Stadt anzuschauen, um die Venus, die Geburt der Venus, ich glaube, die ist im Florenz. Oh, da habe ich gar nicht. Hast du das
auch? Nein, das habe ich auch nicht nachgeschaut.
Ich glaube, die ist in der Uffizi, aber ich bin im Fall nicht sicher. Zum das Leonardo-Zeug zu anschauen, das Botticelli-Zeug, im Fall unbedingt. Und da haben wir, also ja, das ist wegen ihr,
ja,
wie sie es so beschreibt, das so lebendig. Mhm. Also ich will unbedingt sehen, die Bilder.
Ja, ich finde im Fall auch, es ist, da ist jetzt wirklich, kann man wieder mal sagen, in diesem Buch tauchst du einfach ein, in einer Welt, also in einer Welt, wo man könnte wohnen drin. Also ich will vielleicht nicht unbedingt, aber
also ich will auf gar keinen Fall
du wohnst wohnen, für eine Zeit in diesem Buch, ja. Ah, übrigens, das habe ich jetzt hier noch aufgeschlagen, sie legte sich über die Lippen, was sie menschlicher werden ließ.
Ah, da mag ich mich erinnern.
Ist das, weil sie sonst keine Regung im Gesicht hat?
Vielleicht. Also wer ist da? Simonetta? Nein.
War das Mama, der Sandro?
Das sagt wahrscheinlich
der Sandro hat gefragt, willst du, dass ich dich auf einen Gürtel schnell malen? Rief er fassungslos. Und dann hat sie sich über die Lippen geleckt und ist durch das menschlicher
geworden. Ja, weil sie vor ihm ja immer so eine Maske,
ja, so eine Maske hatte. Gell?
Also ich werde nie mehr das Bild können anschauen, ohne nicht an die, ja, Simonetta und ihre Geschichte zu denken.
Ja. Ja, genau. Also unbedingt das Bild anschauen. Es ist nämlich wirklich extrem schön. Es wird in diesem Buch auch ziemlich deutlich nochmal beschrieben. Übrigens, sorry, ich habe noch einen Satz gefunden, den ich schnell vorlesen muss.
Ist gut.
Sein Blick war nicht mehr ganz so wuterfüllt. Troff vor Hohn. Sie hat einfach immer wieder so Sätze, die ich wirklich schnell müssen, nochmal lesen.
Ja, sie sind gut und sie sind eben auch clever, weil sie beschreibt, du weißt sofort, wie es dem Typ geht und wie er aussieht. Wobei, wenn ich ehrlich bin, habe ich mir kein Bild können machen, weder vom Giuliano noch vom Lorenzo, noch von dem Sklav.
Ja, der Sklav, da ist mir auch ein kleines Rätsel.
Die sind gesehen. Mir alle so klein. Wobei, wenn ich es mir jetzt recht überlege, weiss ich bei niemandem, wie sie oder er aussieht.
Ja, vor allem, was ja noch lustig ist, ist ja die Narbe im Gesicht. Weißt du, noch im letzten Buch war doch das so das Thema gewesen, da beim Schott. Wie hat er geheißen?
Nicht beim Dörr. Den Narbe kannst du vergessen.
Ja, weißt du, mit dem Helikopterunfall.
Lachlan.
Ja, irgendwie haben wir jetzt gerade so eine Serie von vernarbten Gesichtern.
Aha.
Und ich habe natürlich nicht an den gedacht, aber ich habe mir es trotzdem ganz anders vorgestellt. Weil der war ja Sklav und der ist entstellt worden. Und ich habe mir das auch krass vorgestellt, wie der aussieht.
Ja, ich auch. Wir sollten ja nie will im Laden laufen.
Ja.
Die Leute vorher.
Ja.
Ja. Gut.
Ich weiß nicht, ich habe mir vorhin aufgeschrieben, obwohl, ob man noch über das Cover reden will, was ja eigentlich eine kleine Tradition ist bei uns. Ja.
Doch, wir können im Fall noch schnell reden, weil ich es, als ich es angeschaut habe, als ich gestern Nacht das Buch fertig gelesen habe, habe ich gedacht, nein, musst du mal ihres. Also man sieht eine Frau, die Simonetta wahrscheinlich, und mit einem Spiegel in der Hand, mit so einem Kleid, wo man dann wahrscheinlich angehört. Und im Hintergrund Florenz, alles schön und recht.
Und aber fast im Untergrund.
Ja. Und muss schon mal auf ihr Gesicht schauen. Das ist so ein Gesicht aus dem 21. Jahrhundert.
Ja.
Das ist nicht das Gesicht
von... Vor allem, sie hat doch die Schminke so beschrieben. Ja. Und mit den die roten Lippen, die so... Was ich mir so vorgestellt, weißt du, nur die kleinen, engen Lippen da, wo man
das
so
sagt
fast wie asiatisch.
Ja, das haben sich auch so hingemalt. Ja. Und die Frau da ist eigentlich nicht geschminkt, außer ein bisschen Lipgloss. Mhm. Aber sie reden nicht von Lipgloss in diesem Buch, sondern von richtig krassem
Rot. Nein, es ist wie, es ist, also es, wenn man es jetzt so anschaut, ist es sicher nicht die Simonetta, die wir kennen.
Ja, mich ein bisschen gestört. Und die Finger, ich weiss nicht wieso, aber die Fingernägel, die dunkeln mir auch 21. Jahrhundert.
Es ist vor allem auch ein Foto. Musst du mal ihre Backen anschauen? Ah, das ja, ist ja, du siehst es eigentlich gut, das ist irgendwie ein Foto von ihr.
Da hättest du noch ein bisschen mehr, da hättest du einen Filter müssen drüber haben.
Ja!
Irgend so einen Insta-Filter. Genau.
Im Spiegel, Painting. Jetzt sieht es ein bisschen gefiltert aus, dort ist sie einfach so makellos.
Ja, genau.
Ja, nein, es ist nicht extrem geglückt, wenn man sie dann beschrieben
sieht. Nein, aber sieht es hat ein paar Wölkchen, die das Ganze einrahmen. Das ist doch
wieder, ja, schön. Und es ist sicher, also gut, was jetzt hier natürlich wieder ist, ich kann mir gut vorstellen, dass jemand, der das Buch im Regal sieht und denkt, okay, Belladonna, die Schöne von Florenz, und jetzt habe ich einfach den Flügel verschluckt.
Entschuldigung, ich muss jetzt... Was, eine richtige Flüge?
Die ist die ganze Zeit vor meinem Gesicht rumgeflogen. Jetzt ist sie in meinem Mund.
Also.
Ich hatte die ganze Zeit... Schau, da ist auch noch eine.
Wo?
Also ein Mückeli, so ein kleines...
Ah, okay. Nein, habe ich nicht gesehen. Entschuldigung. Ich darf nicht lachen.
Also... Was ich aber sagen ist...
Einfach so, ich bin die Letzte gewandert. Und dann bin ich, also ich habe ein paar gemacht und auf den letzten 100 Meter habe ich sozusagen müssen rennen, weil ich so spät dran war. Und dann habe ich im Fall auch einfach eine Mucke geschluckt und ich habe es gemerkt. Das ist mir darum, glaube ich, noch nie passiert.
Ja, darum hat das Gefühl, ich habe es jetzt gespürt.
Hast du ja, ich habe sie gesehen, reinfliegen und dann, genau.
Und dann ist sie so hinten runter. Aber also. Es war eine Mini-Fruchtfliege wahrscheinlich. Aber was jeder kann, was es war. Man erwartet nicht, wenn man das Cover anschaut, was wirklich da für eine reichhaltige, gut geschriebene Geschichte drin ist. Und das möchte ich hier einfach wirklich nochmal betonen, einmal mehr, habt keine Angst vor Chicklit. Es ist wirklich, das Buch ist jetzt einfach...
ganz viel Lehrreiches und vor allem Lustiges auch dahinter.
Genau.
Und Tiefgründiges und... Ja. Starke Frauen, weil einfach cool ist.
Genau, und das also haben wir jetzt hier einmal mehr.
Gut. Sag nochmal, was du vorhin gesagt hast, das ist Strumpfs schönere Schlusswort.
Strumpf?
Nein.
Habt keine Angst vor Chicklit.